Liebe Gemeinde, unser Predigtext heute am Ostersonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Liebe Gemeinde, darf man in der Kirche lachen? Das wäre jetzt interessant, hier mal eine Umfrage durchzuführen, ein Gespräch hier unter uns, wie Sie das so sehen. Darf man in der Kirche lachen? Es ist noch nicht so lange her, da hätte man im Protestantismus diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Dazu ist doch in der Kirche alles ja viel zu heilig und auch viel zu ernst. Das ist in der Kirche in der Regel immer eher ohne Lachen zugeht, hat schon eine lange, lange Tradition. Man kann zum Beispiel schon von Johannes Chrysostomos, einem großen Theologen der alten Kirche, hören, dass Jesus nie gelacht habe. Das behauptet er zumindest. Und vielleicht kennen Sie auch diesen Mittelalter-Roman Der Name der Rose, des italienischen Autors Umberto Eco, auch verfilmt. Dort ist ein Mönch des Mittelalters bereit zu morden, weil er nicht zulassen will, dass in der Kirche gelacht wird. Dinge ändern sich. Auch im Protestantismus gehen wir mit dieser Frage mittlerweile deutlich gelassener um. Und das ist ja auch gut so. Ich kann mir übrigens überhaupt gar nicht vorstellen, dass Jesus zum Beispiel, der ja auch Gast bei Hochzeiten war, dort nicht gelacht habe. Völlig unvorstellbar nach meiner Überzeugung. Und Freude ist ja ein wichtiges Merkmal des Christseins. Und dort, wo sich Menschen freuen, da wird auch gelacht. Natürlich, was denn sonst? Und vielleicht wird es Sie überraschen, dass das Lachen über viele Jahrhunderte sogar zur Liturgie der Kirche gehört hat. Zur Liturgie, zur Abfolge des Gottesdienstes. Besonders im Spätmittelalter gab es gerade an Ostern, in den Ostergottesdiensten, den Brauch des Osterlachens. Dabei war es üblich, dass der Pfarrer am Ostertag von der Kanzel ein sogenanntes Ostermärlein, ein Ostergeschichtchen, also eine erheiternde und manchmal auch übrigens recht anzügliche Geschichte erzählte. Wir würden heute sagen, hat einfach einen Witz erzählt. Das geschah mit dem Ziel, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Und das Grundanliegen dieses Osterlachens war es, ja, einfach diese Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Es sollte der Sieg über den Tod symbolisiert werden. Der Tod hat sich sozusagen mit dem Ostermorgen der Lächerlichkeit preisgegeben. Also, liebe Gemeinde, besonders heute, aber nicht nur heute, darf im Gottesdienst auch mit großer Freude gelacht werden. Allerdings, das merken Sie vielleicht auch, mit dem Osterjubel auf Knopfdruck, einfach weil heute ein Tag später ist als gestern, als noch nicht Ostern war. So einfach ist das ja gar nicht. Ich weiß nicht, mit welchen erhebenden oder vielleicht auch gar nicht erhebenden Gefühlen Sie heute Morgen aufgestanden sind und auch hier zur Kirche kamen. Und am Dienstag, wenn die Feiertage vorüber sind, werden wir wieder die Zeitung bekommen und die Nachrichten hören. Und das, was dann dort zu erfahren ist, ist ja auch nicht besonders erhebend. Eigenartig übrigens, dass auch im Osterbericht des Markus, wie wir ihn gerade eben gehört haben, überhaupt nichts von Freude und Jubel berichtet wird. Selbst nach der Verkündigung dieser neuen Osterwirklichkeit sind die Frauen immer noch voller Furcht. Es braucht also Zeit, liebe Gemeinde, und es darf auch Zeit brauchen, bis der Durchbruch zur Freude kommt. An diesem Morgen herrscht bei den Frauen zunächst etwas ganz, ganz anderes vor. Alles ist wie betäubt in ihnen. Da ist nur Schmerz und Trauer, überhaupt gar kein aufbrechendes Gefühl des Lebens. Da ist nur eine Frage: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Das war eine berechtigte Frage, die die Frauen an diesem Ostermorgen umgetrieben hat. So ein großer Rollstein vor die Öffnung der Grabkammer gerollt, wog mehrere Zentner. Er hat die Grabeskammer fest, ja fast luftdicht verschlossen. Er lässt kein Licht durch. Und außerdem macht dieser Stein den Frauen auch den Liebesdienst unmöglich, den sie an diesem Leichnam noch vollbringen wollen, indem sie ihn salben. Wer wälzt uns also den Stein von des Grabes Tür? Und vielleicht, liebe Gemeinde, hören Sie das auch jetzt schon mit, diese Mehrdeutigkeit, diese Tiefgründigkeit dieses Satzes. Der Tod, dem die Frauen ja begegnet sind, ist wie ein solcher Stein vor des Grabes Tür. Er sperrt einen Menschen in seiner Trauer und in seinem Schmerz um diesen geliebten Menschen ein. Der Tod lässt wie ein solcher Stein auch kein Licht mehr ins Leben hinein, besonders wenn dieser Tod tragisch gewesen ist. Der Tod behindert Leben. Er drückt einem die Luft ab, genauso wie dieser große Stein vor des Grabes Tür. Und das ist ja auch das Gefühl dieser Frauen. Vielleicht ist der Tod, liebe Gemeinde, die extremste Form eines solchen Lebenssteines, eines solchen Steines, den wir gerne weggerollt hätten. Aber es gibt dann auch andere solche Steine in unserem Leben, die uns den Weg zum Leben versperren. Solche Steine zum Beispiel können Namen haben. Sie können Namen haben von einem Menschen, der mir das Leben schwer macht. Oder ein solcher Stein trägt den Namen eines Menschen, dessen Schicksal mir besonders wehtut, weil es besonders schwer ist. Mein Stein kann auch der Name eines Ortes sein, an den ich nicht gerne zurückdenke, weil sich vielleicht mit diesem Ort für mich auch schlimme Erfahrungen verbinden. Mein Stein kann vielleicht auch das Problem sein, mit dem ich nicht fertig werde. Manche nächtliche Stunde hat da einer oder eine vielleicht schon durchwacht und nachgedacht über den eigenen oder auch den fremden Stein vor des Grabes Tür. Wer rollt mir diesen Stein weg? Mein Stein, liebe Gemeinde, das kann vielleicht auch diese schwierige Charaktereigenschaft sein, die zu mir gehört und unter der ich leide. Ich möchte gerne anders sein, aber ich falle immer wieder mit gewisser Regelmäßigkeit ins gleiche Muster zurück. Wer rollt mir den Stein von des Grabes Tür? Da ist meine Furcht vor dem schlimmen Krieg jetzt in Osteuropa, dem Klimawandel, der Inflation. Wer rollt mir den Stein von des Grabes Tür? Oder da ist eine Beziehung gerade am Zerbrechen oder sie ist vielleicht schon zerbrochen. Zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Nachbarn. Wegen der kleinsten Dinge werden manchmal die größten Konflikte geführt. Soll es immer so bleiben? Soll es immer so weitergehen, dass Menschen einander eben nicht verstehen und annehmen wollen und keiner bereit ist, den ersten Schritt zu tun? Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Es ist unsere angstvolle Frage und es ist auch in dieser Geschichte die angstvolle Frage der Frauen an jenem Morgen, denn dieser Stein ist schwer und aus eigener Kraft zugegebenermaßen nicht zu bewegen. Als sich diese drei beschwerten Frauen mit dem, was sie bedrückt, nun dem Grab nähern, machen sie eine merkwürdige Entdeckung. Sie werden aus ihren Erinnerungen und aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit auf einen Schlag herausgerissen. Statt mit der Vergangenheit müssen sie sich plötzlich mit einer völlig anders gearteten Gegenwart auseinandersetzen. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Dieser Seufzer verwandelt sich plötzlich in einen erstaunten Ausruf. Der Stein vor des Grabes Tür ist weggewälzt. Er ist weggewälzt, das Grab ist offen. Es wurde geöffnet. Gott gibt dem Tod keine Gewalt über diesen seinen Sohn. Gott gibt dem Tod überhaupt keine Gewalt mehr, ist die Botschaft dieses leeren Grabes. Es ist Ostern. Und dieser Jüngling, doch wohl ein Engel, verkündigt den Frauen daraufhin die Auferstehung des Herrn. Was geschieht als Reaktion bei den Frauen, liebe Gemeinde? Schmettern die sich jetzt gleich gegenseitig ein fröhliches »Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden« entgegen? Stimmen die gleich den ersten jubelnden Osterchoral an, weil sie sofort beseelt sind von der Osterfreude? Unsere Geschichte sagt etwas ganz anderes. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hat es sie ergriffen. Zittern und Entsetzen ergreift sie. Entsetzen, das griechische Wort dafür heißt Ekstasis. Ekstasis. Sie merken, welches deutsche Fremdwort sich dahinter verbirgt. Ekstase. Was ist Ekstase? Laut Lexikon: die Entrückung oder die Entfernung der Seele von einer bestimmten Stelle. Wenn also einem die Seele verrückt wird, also die Seele an einen anderen Ort versetzt wird, ist das Ekstase, Verrückung. Das heißt, wer in Ekstase ist, ist verrückt im eigentlichen Sinn des Wortes. Das heißt, diese Frauen sind in diesem Augenblick jetzt, und zwar in einem sehr schönen Sinn des Wortes, verrückt. In ihrer Traurigkeit sind sie verändert, verpflanzt worden in eine neue, in eine andere Wirklichkeit. Vom Tod ins Leben. Und das zu begreifen braucht offensichtlich Zeit, das weiß auch der Engel. Er schickt die Frauen mit den Jüngern gemeinsam nach Galiläa, dort in diesen nördlichen Landstrich im Land Israel. Dort werdet ihr ihn sehen, verspricht er. Das heißt, liebe Gemeinde, nicht dort am leeren Grab kommt es im Markus-Evangelium zur Erscheinung mit dem Auferstandenen, sondern in Galiläa. Dort sollen sie ihn sehen. Dort erst sollen sie richtig begreifen, dass der Stein weggerollt ist. Galiläa, liebe Gemeinde, das ist die Heimat der Frauen. Dort kommen sie her, die Heimat der Jünger. Galiläa, das ist das normale Leben. Galiläa, das ist der Alltag. Galiläa, das ist der Kummer und die Freude des Daseins. Dort sollen sie ihn sehen. Also eben nicht zunächst und nicht nur am Ostermorgen, da gewiss auch, sondern eben auch am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag. Der Auferstandene, so versprechen es die Boten, wird sich den Frauen in ihrem jeweiligen Galiläa, sage ich mal, in ihrem Leben, in ihrem Alltag selbst zeigen. Dort, liebe Gemeinde, an meinem jeweiligen Lebensort will er sich als der Auferstandene erweisen. Dort ist mein Galiläa. Dort ist der Ort, wo der Stein vor des Grabes Tür weggerollt wird. Das ist die Verheißung dieses Morgens. Und das wird etwas für das Leben dieser Menschen und auch für mein Leben bedeuten. Der Alltag nächste Woche ist ein anderer als der Alltag der vergangenen Woche. Der Stein ist abgewälzt. Das heißt, ich sehe immer noch das Unrecht in dieser Welt, so viel offene und geheime Gewalt. Ich sehe immer noch so viele traurige Tatsachen, vor denen wir mit einem traurigen Achselzucken stehen bleiben müssen. Vor allem dann, wenn es diesen Ostermorgen nicht gegeben hätte, aber es hat ihn gegeben, liebe Gemeinde. Und deshalb brauchen wir vor all dem eben nicht mehr seufzend und Schicksal ergeben, stehen zu bleiben. Der Stein ist weggerollt, Sünde, Welt, Not und Tod verlieren ihre gewaltige Bedeutung. Noch sind sie da, aber wir glauben nicht mehr daran. Noch sind sie da, aber wir schauen nicht mehr auf sie. Auch in dieser Geschichte wieder so oft das Wort sehen. Es kommt auf die Blickrichtung an. Den Frauen wird Mut gemacht, ihren Blick umzufokussieren. Not und Tod, noch sind sie da, aber wir halten sie nicht mehr für Götter, die wirkliche Macht über uns haben könnten. Noch seufzen wir auch manchmal unter den Sorgen und dem Kummer dieses Lebens, aber sie erdrücken uns nicht mehr, sondern wir sehen darüber hinaus. Noch leiden wir darunter, wenn man uns Unrecht tut, aber wir erlernen es auch zu tragen. Wir lernen vielleicht sogar allmählich das Schwerste, Böses mit Gutem zu vergelten. Noch leiden wir unter der Uneinigkeit und den Gegensätzen unter Menschen und ihren fatalen Folgen. Aber wir lassen uns dadurch nicht enttäuschen und nicht verbittern. Wir fangen nicht mehr an zu streiten, wenn alle anderen streiten. Und wir fangen nicht mehr an zu jammern und zu klagen, wenn alle anderen um uns herum jammern und klagen. Wir werden nicht hingehen und die auch missverstehen wollen, die uns missverstanden haben. Dagegen, liebe Gemeinde, versuchen wir als Menschen von Ostern in aller Stille zu tun, was dem wahren Frieden, dem Frieden Gottes unter den Menschen dienlich ist. Und auch das wird es immer noch geben, liebe Gemeinde, bis unser Herr wiederkommt, dass wir an den Gräbern von geliebten Menschen stehen müssen. Gewiss trauernd, gewiss klagend, aber nicht als solche, die ihren Lieben nachjammern müssen mit dem Gedanken aus und vorbei. Der Tod ist getötet, sagt Martin Luther. Er kann durchlebt werden in eine neue Welt vor dem Angesicht Gottes. In Frankreich, liebe Gemeinde, im Piemont wird ein alter Osterbrauch gepflegt. Früh am Ostermorgen gehen die Einwohner einiger bestimmten Dörfer morgens hinauf zum Dorfbrunnen. Und dort waschen sie mit dem Wasser der alten Quellen das Gesicht und vor allem die Augen. Nur noch wenige wissen vom Sinn dieses Brauches. Diese Menschen wollen sich die Augen waschen, dass sie Ostern besser sehen können. Sie wollen sich die Augen reiben, damit sie aufgehen für die Osterwahrheit. Sie wollen sich die Augen öffnen lassen, dass sie klar sehen die Auferstehung unseres Herrn. Es darf also Zeit brauchen mit dem Osterjubel. Ich möchte uns da auch ein wenig entlasten heute am Ostersonntag. Aber irgendwann bricht dann die Freude eben doch auch Bahn und der Jubel und das Lachen, gerade auch das Lachen. Vielleicht schon heute, vielleicht auch erst nächste Woche. Aber der Grund zur Freude ist gelegt. Christus ist auferstanden. Amen.